Die Predigt heute habe ich Jesus unter Druck genannt. Wann kommt Jesus schon mal unter Druck, mag sich der ein oder andere fragen. Aber wenn man so in sein Leben schaut, dann gibt es einen Tag in seinem Leben, abgesehen von der Kreuzigung, der so heftig gewesen sein muss, an dem er alle Gefühlslagen durchgemacht haben muss, die man sich so vorstellen kann. Von tiefer Trauer zur Freude bis über Gefahrenandrohung, Flucht und dann plötzlich wieder Stress und Mengengelage, aber auch unerwartete Störungen. Manchmal lesen wir uns Geschichten in der Bibel durch und kennen so bestimmte Geschichten, so nach der Reihe lang und einzelne, aber manchmal ergeben verschiedene Geschichten, die so nacheinander in einem Kapitel stehen, wenn man sie zusammen durchliest, einen ganz anderen Zusammenhang. Erschließen einem nochmal eine ganz, ganz andere Ebene und einen tieferen Zugang zu dem, was eigentlich in Jesus da vorgegangen sein muss. Und nicht unbedingt immer, was es uns zu sagen hat. Das tut die Bibel natürlich trotzdem. Immer diese Geschichten sagen uns etwas. Aber ich möchte heute eine Geschichte, mehrere Geschichten, aber ein Kapitel mit euch betrachten, das das genau auf den Punkt bringt. Und zwar in Matthäus Kapitel 14. Und dort den Vers 13 zuerst einmal möchte ich mit euch zusammen lesen. Überschrieben ist dieser Abschnitt in dem Kapitel die Speisung der 5000. Und der Vers 13 beginnt mit den Worten: Als Jesus das hörte, fuhr er von dort weg, in einem Boot, in eine einsame Gegend allein. Jetzt unterbreche ich mal mitten in dem Vers und stelle sofort die erste Frage. Als Jesus was hörte? Normalerweise würde jetzt jeder damit rechnen, dass die Geschichte weitergeht mit der Speisung der 5000. Aber was hörte denn Jesus da? Und das steht direkt davor im Vers 12. Bevor diese Menschenmasse von 5000 Männern, dort werden gerade keine Kinder und Frauen mitgezählt, man geht davon aus, das müssten so um die 25.000 Menschen gewesen sein, auf ihn zukommt, kommen seine Jünger auf ihn zu. Und zwar mit einer Nachricht. In Vers 12 steht, da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündigten das Jesus. Und zwar den Leichnam von Johannes dem Täufer, der soeben geköpft wurde, enthauptet, ermordet von Herodes. Das ist der Tag, wie er für Jesus begann. Mit einer Nachricht von einem Mord. Und zwar nicht von irgendeinem Menschen, sondern der Johannes, der Täufer, das war nicht nur der Vorläufer von Jesus, das war einer seiner engsten Freunde. Es war sein Wegbegleiter. Jemand, der eigentlich Jesus sehr genau kannte, der ihn manchmal sogar besser kannte als seine eigenen Jünger. Und seine Jünger kommen zu Jesus an diesem Morgen und sagen ihm, der wurde gerade geköpft von einem inzestherrschenden, machthabenden Geizkragen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, wenn ihr so eine Nachricht bekommt. Einer eurer besten Freunde wird enthauptet. Ob ihr sofort zusammengebrochen wärt oder einfach nur weggegangen wärt. Jesus' Reaktion war, er wollte weg. Er wollte allein sein. Er wollte mit dem Boot auf den See und ganz allein sein. Er wollte nichts hören. Vielleicht wollte er dort laut heulen und schreien oder einfach nur ruhig sein, nachdenken, beten. Aber eins wollte er bestimmt nicht, mit 25.000 Menschen zusammen sein. Aber bevor diese 25.000 Menschen kamen, kamen auch noch andere Jünger vorbei. Diese Geschichte wird in allen Evangelien berichtet und jedes Evangelium hat noch so Zusatzinformationen. Lukas schreibt, dass plötzlich noch andere Jünger dazukommen, die er vorher ausgesandt hat, zu predigen und große Wunder zu tun. Und diese Jünger kamen wieder. Und sie kamen nicht betrübt wieder, sie wussten gar nichts von dem Tod von Johannes, sondern sie kamen voller Freude wieder. weil es geklappt hat. Jesus hat sie ausgesendet und es hat geklappt. Wahrscheinlich hat Petrus so beschrieben, als erstes, er hat gar nicht gemerkt, wie es Jesus ging. Er ist einfach auf Jesus zu und hat ihm gesagt, ich habe Lahme geheilt. Und Johannes, eine große Menge hat mir zugehört, als ich gepredigt habe. Und Andreas hat wahrscheinlich erzählt, ich habe einen Epileptiker geheilt. Jakobus, mir folgte sogar die Menschenmenge überall hin, wo ich hingegangen bin. Und Matthäus hat wahrscheinlich Jesus sofort gesagt, ich war dabei, als eine blinde Frau geheilt wurde. Und das waren nicht außergewöhnliche Menschen, das waren ganz einfache, normale Menschen wie du und ich. Es waren keine Redner, Gelehrten, Könige oder Ärzte, Heiler. Es waren Fischer, Steuereintreiber oder Beamte, Finanzbeamte. Es waren Menschen mit einem Beruf wie du und ich, die es nicht gewohnt waren, von Jesus ausgesandt zu werden. Und nun wurden sie ausgesandt und es hat geklappt. Sie strahlten vor Freude und sie stürzten damit auf Jesus ein. Und ich kann mir vorstellen, der hat sich bestimmt mitgefreut. Aber wie kann man sich richtig freuen, wenn man gerade die Nachricht bekommen hat, dass sein bester oder einer deiner besten Freunde umgebracht wurde? Jesus wollte immer noch weg. Und so sind sie los, mit dem Boot raus. Aber die Menschen in den Städten haben das mitbekommen. Jesus ist in der Gegend. Und sie haben ihn verfolgt. Am Ufer sind sie lang gegangen und haben geguckt, wo wird er anlegen. Und wenn er in Reichweite war, so steht dann hier weiter, dass das Volk jammerte. Jammerte ihn, die Kranken zu heilen, die unter ihnen waren. Sie wussten, dass da derjenige ist, der es kann. Aber sie wussten noch nicht, wie es ihm ging. Manchmal machen wir uns gar keine Gedanken darüber, wie es Gott geht. Ich meine, schließlich ist er Gott. Wann hat Gott schon Probleme? Wann hat Gott schon Sorgen? Wann geht es Gott schon schlecht? Aber Jesus war eben nicht nur ganz Gott. Er war auch ganz Mensch. Zu 100%. Mit den Gefühlen wie du und wie ich. Und ihn ließ das garantiert nicht kalt, was er da gerade gehört hat. Er brauchte auch seine Pause. Und er bekam sie nicht. Manchmal brauchen wir auch unsere Pausen. Und was ist, wenn wir sie nicht bekommen, weil 1000 Aufträge hineinflattern oder hier und da noch was zu tun ist oder Menschen gar nicht mitbekommen, dass wir diese Pause brauchen und uns belagern? So ein Stück können wir uns vielleicht in Jesus hineinversetzen. Aber ich glaube eher, dass wir uns oft fragen, dass Gott sich nicht in uns hineinversetzen kann. Kann dieser große Gott sich wirklich in die kleinen Probleme von mir hineinversetzen? In den Stress, den ich habe? Oder ist er so weit weg, dass er zwar für uns gestorben ist, dass er das Leid tragen musste, die Schuld von uns, aber so dieses kleine hier Wehwehchen und da Wehwehchen, kann er sich da hineinversetzen? Wenn es mal so ist, dass der Puls hochschreit, man einfach nur mit niemandem was zu tun haben will, selbst mit Gott nicht, kann er sich da hineinversetzen? Die vier Evangelisten geben, glaube ich, eine klare Antwort. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schreiben alle über diese Begebenheit. Und neben der Kreuzigung ist das die einzige Begebenheit, die in allen vier Evangelien berichtet wird. Nicht mal die Geburt von Jesus, seine Taufe, noch die große Entscheidung von Jesus, der Himmelfahrt, wird in allen Evangelien berichtet. Aber dieser Abschnitt schon. Als wenn die Evangelisten gewusst haben müssen, jeder von uns wird sich fragen, wie es ist, ob Jesus sich in uns hineinversetzen kann. Ob er begreifen kann, was da passiert. Und der Kern dieses ganzen Kapitels ist für mich nicht, welche Wunder Jesus da machte. Ob er dort gerade Menschen, 25.000 mit wenig Futter satt machte, Essen vermehrte, ob er kurz danach auf dem See unterwegs war und den Sturm stillte und Petrus ihm entgegenkam, Oder ganz am Anfang die Geschichte von der Enthauptung des Johannes, wo wir sehen, da ist jemand, der mit Gott in Verbindung ist und trotzdem stirbt, dass uns der Glauben nicht von den Taten dieser Welt retten kann. Der Kern dieses Kapitels ist für mich, dass Jesus jederzeit weiß, wie es uns zumute ist. Er weiß es. Diese Botschaft ist auch irgendwie ganz schlicht und einfach. Und ich werde jetzt auch nicht mit einem Drei-Punkte-Plan kommen, denn für mich ist das nur ein Punkt in diesem Kapitel. Jesus weiß, wie uns zumute ist. Er weiß es. Macht das einen Unterschied in unserem Alltag? Wenn wir wissen, dass Jesus weiß, wie uns zumute ist? Ich meine, als Jesus da unterwegs war und die 25.000 Menschen auf ihn eindrangen, da konnte er nicht eben mit dem Pferd und verdunkelten Scheiben davon galoppieren, wie so ein Promi-Star heute bei uns, sich so seinen Schutzraum suchen und sagen, so, jetzt habe ich erstmal genug. Jesus musste, wie wir, früh aufstehen und abends haben sie ihn nicht zu Bett gehen lassen, weil die Fragen nicht endeten oder überall Probleme waren. Er wusste, was es bedeutet, das ganze Zeit unter Druck zu stehen. Und an diesem Tag hat das hautdick erlebt. Wie ist das, wenn wir manchmal die Nachrichten anmachen und sehen, wie Politiker einen Schutzhelm aufziehen und eine Werkstatt besichtigen, meistens so kurz vor Wahlzeiten? Oder wenn ein Offizier, ein Bundeswehroffizier, in die Kantine der Soldaten geht und sich zu ihnen setzt und mit ihnen mit isst? Oder wenn ein Sozialarbeiter mal eine Nacht bei einem Obdachlosen schläft, um ihm zu zeigen, ich verstehe, wie es dir geht. Dann sind das doch alles drei nur Versuche, einem deutlich zu machen oder nur Zeichen, ich versuch's. Aber letztendlich wissen doch die Arbeiter in der Fabrik, dass der Politiker den Helm, wenn die Kameras weg sind, wieder abnehmen wird. Die Soldaten wissen, dass der Offizier wahrscheinlich viel öfter bei den Offizieren essen wird, in der Offizierskantine, als bei ihnen, auch wenn es schön ist, dass er mal Hallo gesagt hat. Und die Obdachlosen wissen, der Sozialarbeiter wird am nächsten Tag wieder in seinem warm, kuscheligen Bett liegen und eine schöne, warme Nacht haben. Das sind schöne Versuche und mit dem, was wir manchmal an Diensten machen, wo wir Menschen helfen, dann sind das schöne Versuche, schöne Zeichen. Aber die Menschen auf der anderen Seite wissen, naja, trotzdem kannst du dich nicht komplett in mich hineinversetzen. Du musst das nicht 365 Tage machen wie ich. Du weißt gar nicht ganz genau, wie es mir geht. Du kannst es gar nicht wissen. Es sei denn, du warst mal einer von mir, einer von uns. Bei Jesus ist das anders. Er hat nicht das Gleiche wie wir durchgemacht. Ich würde sagen, er hat mehr durchgemacht. Viel mehr. Das, was er so durchgemacht hat, das mag manchen bei uns nicht nur an die Grenzen führen, sondern wahrscheinlich auch verzweifeln lassen und zerbrechen lassen. Ich war erst letzte Woche auf einer Beerdigung, wo eine Frau gestorben ist, die den Krebs besiegt hat, aber der Krebs sie nicht in Ruhe lassen wollte und zurückkam. Viel zu früh. Und ihr Mann komplett zerbrochen. Aber man sah es nicht. Die Leute, die ihn kannten, die wussten, er ist zerbrochen. Aber nach außen war er noch stark. Aber er wurde belagert, weil sie war wirklich integriert in der Gemeinde. Viele kannten sie und aus gutem Willen wollte jeder wissen, oder wenigstens da sein für ihn. Aber eigentlich wollte er seine Ruhe. Allein sein, mitten auf dem See, mit dem Boot wegfahren. Aber da kam so eine riesen Menschenmasse auf ihn zu. Und nicht nur zur Beerdigung, sondern die Tage davor, die Tage danach. Und er hat gesagt, davor haben auch die Geschwister angerufen und wollten wissen, wie es ihr geht im Krankenhaus. Und jedes Mal dachte er, es ist der Arzt, der ihm sagen wird, sie ist tot. Er wollte seine Ruhe haben. Jesus wollte seine Ruhe haben. Er wollte einfach weg. Und er hat die Ruhe nicht bekommen. Die Geschichte geht einfach weiter. Und erst als die Menschen satt waren, als er gepredigt hat, als sie gefüttert waren, klingt jetzt ein bisschen krass, aber als sie abgespeist wurden, da hatte er endlich die Möglichkeit, abends allein auf den Berg zu gehen. Und er hat sogar seinen Jüngern gesagt, seid nicht bei mir. Geht in das Boot und schlaft dort. Er wollte ganz alleine sein. Er wollte niemanden mehr um sich sehen. Und dann plötzlich hatte er diese Ruhe, die er sich schon viel früher gewünscht hat. Viel, viel früher. Und da kann ich mich plötzlich hineinversetzen und denke mir, Jesus, wenn du das erlebt hast, das kenne ich. Manchmal wünsche ich mir Sachen und ich kriege sie nicht sofort. Und jetzt nicht irgendwelche Gegenstände, sondern Ruhe oder Pause oder einfach mal etwas für mich. Und dann kommen diese Warteschlangen, diese Perioden, wo wir nicht das bekommen, was wir brauchen. Meine Schwester und mein Schwager mit so einem kleinen Baby in der Hand, ich war jetzt eine Zeit lang dort, die kriegen wenig Schlaf, ordentlich wenig. Ich kenne ja hier auch welche, die wahrscheinlich sich da auch hineinversetzen können. Das muss hart sein. Und gleichzeitig mit diesen gemischten Gefühlen, das schönste Lebewesen auf der Hand zu halten, und das gehört auch noch denen. Zu wissen, es ist schön. Diese gemischten Gefühle gleichzeitig zu empfinden, das konnte Jesus auch und das tat Jesus. Und wenn er uns mit diesem Vers, mit diesen Versen, mit diesem Kapitel sagen will, er weiß, wie uns zumute ist, dann ist das nicht einfach nur ein kleiner Spruch wie, ich liebe euch. Liebe Gemeinde, das Einzige, was wir heute mitnehmen, ist, Gott liebt uns. Das ist es nicht. Sondern wie oft machen wir uns in unserem Alltag, in unseren kleinen Problemen bewusst, dass Jesus weiß, wie es uns geht. Und was machen wir dann damit? Wir könnten schnell jammern und klagen. Tun wir doch oft, oder? Nicht nur in unseren Gebeten, auch vor anderen. Wir können schnell als Deutsche jammern und klagen. Ich fand es interessant, dass Jesus, als seine Jünger zu ihm kamen, weil sie sich freuten, was sie alles erfahren haben, nicht gesagt hat, ey Jungs, lasst mich mal bitte in Ruhe, ich trauere gerade. Der hat das zugelassen. Er war im Boot und hat die Menschenmenge gesehen und ist sogar ausgestiegen und hat sich dem gestellt, obwohl er seine Ruhe haben wollte. Er ist hineingegangen. Ich wünsche mir so, wenn das Liebe ist, dass Gott mich noch mehr verändert. Dass er mir diese Kraft gibt, die er da hatte, die vom Vater ausging, die nicht von ihm selbst gekommen sein kann. Das geht gar nicht. Und das habe ich auch bei Heinrich erlebt. Bei diesem Mann, der seine Frau vor 2 Wochen verloren hat. Er wirkte so stark und innerlich wusste man, er ist doch gerade zerbrochen und er braucht gerade was anderes. Und trotzdem war er für die da, die kam und hat ihm kein schlechtes Gewissen gemacht. Irgendwie war das außergewöhnlich zu sehen, weil man wollte ihn ja auch schützen. Aber er hat gesagt, nein, wenn die Gemeinde mich anrufen will, dann soll sie das tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr unter Druck gerät, wie es mit euch innen drin aussieht und ihr gerade nicht das bekommt, was ihr braucht. Wie reagiert ihr dann? Ich glaube, manchmal reagieren wir herzlos. Dann lassen wir den Stress, den wir gerade erfahren, an anderen ab. Wir haben ja ein Recht, uns geht es gerade schlecht. Dann kann ich auch mal unhöflich zu jemandem sein und einem das sagen, was ich ihm schon immer sagen wollte. Ganz frei ins Gesicht. Dann kann ich einen auf Schmollbacke machen und sagen, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe. Und trotzdem sagt die Bibel auch, alles hat seine Zeit. Aber Härte nicht. Härte hat auch keine Zeit. Auch in diesem Augenblick von Jesus nicht. Härte hat keine Zeit gehabt, keinen Platz, keinen Raum. Sondern es war immer noch die Liebe. Dieser Tag macht mir deutlich, dass Jesus Tage erlebte, die ich nie erleben will. Aber es macht mir auch deutlich, wenn ich sie irgendwann erleben sollte, dann möchte ich nicht vergessen, wie Jesus an diesem Tag reagiert hat. Und ich wünsche uns, dass wir uns das alle deutlich machen. Jesus weiß, wie uns zumute ist. Amen. Ich möchte mit euch beten. Großer, allmächtiger Gott, unser Vater, es tut echt gut zu wissen, dass du jederzeit weißt, wie es uns geht. Du sprichst nicht von etwas in deinem Wort, in deiner Bibel, in dem Wort, was wir jederzeit lesen können, von dem du keine Ahnung hast. Du wurdest nicht nur Mensch, sondern du hast mehr durchgemacht als so mancher von uns. Aber einige von uns finden sich in dem wieder, was du erlebt hast, und kommen auch an ihre Grenzen. Und dafür danke ich dir, dass du uns bewusst machst, du nimmst uns nicht immer diese Grenzen weg, sondern du selbst musst es auch aushalten. Du bekamst nicht immer das, was du dir sofort gewünscht hast, so wie wir. Aber trotzdem kam diese Zeit der Stille. Sie blieb nicht komplett fern. Und das ist auch die Verheißung für uns. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der im Moment keinen Berg sieht, weil er unten auf dem See ist oder mitten in der Menge, dass du ihm diesen Berg schenkst. Der Berg der Stille, der Anbetung, der Begegnung mit dir oder einfach nur wirklich der Ruhe. Ich bitte dich, dass du jedem deutlich machst, dass wir trotzdem in unseren Phasen des Frustes, des Stresses, die Liebe niemals erkalten lassen sollen. Darum bitte ich dich für uns alle. In deinem Namen. Amen. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei stets neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich unser Gott. Amen.